freue mich, hier zu sein. Ein junger Mann hat mir noch gesagt, ich soll unbedingt Grüße ausrichten der Gemeinde. Das werde ich auch machen. Ich bringe Grüße aus Zürich. Und wir sind sehr froh, dass wir miteinander verbunden sind und dass jetzt auch Kurt bei uns am Abend predigt. Nun, dann wollen wir uns doch das Wort Gottes anschauen. Und zwar öffnen wir Matthäus Kapitel 6. Und schon seit einiger Zeit bin ich beim Unser Vater dran. Und wir kommen heute zur sechsten Bitte. Vorher möchte ich nochmals kurz beten. Lass uns beten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du, Herr, das, was dein Wort sagt, wie wir auch gesungen haben, in unseren Herzen anwendest. Herr, wie oft können wir in der Gemeinde, in der Kirche sitzen, Herr, und über andere Dinge nachdenken, aber wir vergessen, Herr, uns ganz und gar auf dich zu fokussieren und auf dein Wort. Und bitte hilf uns, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen und dass du uns hilfst, o Herr, dein Wort zu verstehen und dass wir auch ermutigt werden zu beten und ermutigt werden, Herr, dass wir wissen, dass du ein guter Vater bist und auch wenn du uns manchmal in Schwierigkeiten hineinführst, Herr, dass du uns doch nie verlässt und immer bei uns bist. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Nun, Kinder, zuerst einmal hören wir die gut bekannten Worte vom Unser Vater. Und es heißt in Matthäus 6, Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, wir nahen uns eigentlich ein bisschen dem Ende vom Unser Vater. Und zwar sind wir eben heute Abend im sechsten Anliegen drin. Und zwar ganz besonders in Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und wir sehen hier, dass grundsätzlich das Unser Vater sechs Anliegen hat. Die ersten drei Anliegen, wir erinnern uns vielleicht daran, dass sie unmittelbar etwas mit der Ehre Gottes zu tun haben. Und dann die nächsten drei Anliegen haben auch mit unseren Bedürfnissen zu tun. Aber die sind natürlich auch notwendig, dass auch Gott in unserem Leben verherrlicht werden kann. Und wir haben auch bereits gehört, dass das Unser Vater uns auch hilft in unserem Gebet. Dass es ein Muster ist, das wir anwenden können in unseren Gebeten. Nicht, dass wir immer genau die gleichen Worte beten müssen, Kinder, aber dass wir vielleicht in den Anliegen, in den Bitten Kategorien haben, wo wir auch verschiedene andere Anliegen hineinpacken können, die zu diesem einen Anliegen oder zu dieser einen Bitte passen. Aber das Unser Vater ist eben nicht nur ein Muster auch für unser Gebet, sondern auch für unser Leben. Dass wenn wir dieses Gebet beten, dann formt das auch unser Leben, dass wir mehr vielleicht über die Herrlichkeit Gottes nachdenken und auch mehr sehen, was wir notwendig haben, um Gott zu verherrlichen. Aber dann auch in dieser sechsten Bitte sehen wir auch, dass eben das Leben manchmal auch schwierig ist und dass wir eben beten sollen und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die wir in diesem Anliegen bitten. Eigentlich könnte man das nochmal aufteilen und sagen, Anliegen 6 und 7, aber normalerweise gehören diese Dinge zusammen, sechste Anliegen. Aber ich möchte heute Abend einfach nur den ersten Teil dieses Anliegens anschauen. Und zwar, und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Und ich habe drei Punkte, wie so oft. Erster Punkt, die Versuchung. Die Versuchung. Wir lesen ja hier etwas von der Versuchung. Was ist die Versuchung? Zweitens, die Führung. Was ist denn die Führung, was wir auch hier in dieser Bitte lesen? Und dann drittens, die Bewahrung. Die Bewahrung. Ist dann natürlich dann auch eigentlich das, was wir als Nächstes sehen, sondern er rette uns von dem Bösen. Aber wir können auch ganz spezifisch in diesem ersten Teil auch um Bewahrung beten. Wir schauen uns den ersten Teil an, die Versuchung. Kinder, was ist die Versuchung? Nun, die Versuchung im Neuen Testament wird eigentlich oft entweder mit Versuchung oder Prüfung übersetzt. Das griechische Wort von Prüfung oder Versuchung ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und somit können wir auch sagen, dass die Versuchung selbst eigentlich auch wie zwei Aspekte hat. Ein Aspekt betrifft die Prüfung. Also man wird irgendwie geprüft, ob man jetzt der Versuchung eigentlich fällt und in der Versuchung fällt und sündigt. Das ist mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt der Versuchung ist die Verlockung selbst, die Verführung selbst. Das sind zwei Aspekte. Wir sehen das auch ganz klar im Garten Eden bei Eva. Wir sehen zum einen der erste Aspekt, dass Gott Adam und Eva geprüft hat im Garten Eden. Gott hat sie geprüft. Aber dass dann Satan, die Schlange, sie verführt hat. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Aber sie gehören dennoch irgendwie auch zusammen in der Versuchung. Wir werden das dann noch ein bisschen genauer anschauen. Und darum unterscheiden wir eben auch oft, ganz speziell natürlich in der Theologie, dass Gott prüft, aber wir sagen dann oft, dass Gott nicht versucht oder er verführt nicht, er verlockt nicht zur Sünde, aber er prüft sehr wohl. Und dass dann eben der Satan verlockt oder verführt. Aber eben nicht nur der Satan, sondern auch die Welt verführt und auch wir selbst verführen und verlocken manchmal. Also wer versucht? Der Satan versucht. Er wird sogar als ein Versucher bezeichnet, als Jesus Christus versucht wurde, aber ist genau das gleiche Wort wie Prüfung. Aber eben Satan hat eben versucht, auch den Herrn Jesus Christus zu verlocken, in die Sünde hineinzulocken. Dass er sündigt, dass er sich gegen seinen Vater stellt, dass er das Reich bereits in der Wüste versucht hätte, an sich zu reißen. Das wollte der Satan tun. Also der Teufel ist jemand, der verlockt und verführt und versucht. Dann aber nicht nur er, sondern auch die Welt. Die Welt verlockt und verführt auch. Es heißt zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das heißt nicht, dass alles in der Welt nur Sünde ist, aber dass ganz viele Dinge in der Welt uns versuchen zu verlocken. Zur Sünde zu verlocken, zur Sünde zu verführen. Und wir sollen nicht naiv sein, wenn wir in der Welt sind. Also der Satan verlockt, versucht die Welt, aber dann auch wir selbst. Das alte Fleisch, das uns immer noch anhängt, verlockt und verführt ebenso. Und da haben wir auch einen biblischen Beweis dafür. Zum Beispiel heißt es in Jakobus Kapitel 1, Vers 13 und 14, dort heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und hier ist eben dieser zweite Aspekt drin, eben die Verlockung, die Verführung, die tut eben Gott nicht. Von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Nun sehen wir der dritte Feind, den wir oft haben. Oder die dritte Person, die uns versucht zu verführen. Unser eigenes Fleisch. Also der Satan, die Welt und unser eigenes Fleisch, zumindest die Übrigbleibsel des alten Menschen. Nun aber haben wir jetzt gerade gelesen in Jakobus 1, wie eben Gott nicht versucht. Und das ist interessant, oder? Hier haben wir eigentlich eine schwierige Formulierung vor uns, wenn wir das vergleichen zu unserem Anliegen und führe uns nicht in Versuchung. Wir beten ja zu Gott, aber Gott versucht ja nicht. Wie sollen wir das genau verstehen? Haben wir einen Widerspruch vor uns? Ist gar nicht so einfach. Und es ist interessant, dass ich kann mich erinnern, das ist nun sehr lange her, nicht der jetzige Papst, aber der vorige Papst, der hat mal empfohlen, dass man eigentlich die Bibelübersetzung ändern soll. Beim Unser Vater. Und zwar nicht sagen soll, führe uns nicht in Versuchung, sondern lass uns nicht in Versuchung geraten. Weil dann irgendwie Gott so ein bisschen gerettet wird davor, dass er ja nicht derjenige ist, der uns in Versuchung hineinführt. Das Problem aber damit ist, dass das Griechische wirklich einfach sagt, führe uns nicht in Versuchung oder bringe uns nicht in Versuchung. Darum müssen wir, anstatt vielleicht die Bibelübersetzungen umzuändern, sollen wir mehr darüber nachdenken, wie können wir das verstehen? Wie können wir diese Dinge zusammenbringen? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir haben uns die Versuchung angeschaut, nun aber die Führung. Wie können wir sagen, dass Gott uns in die Versuchung hineinführt? Und hier sind wieder diese zwei Aspekte wichtig. Die zwei Aspekte, die Prüfung und die Versuchung. Wiederum, im Griechischen sind das die gleichen Wörter, Versuchung und Prüfung. Aber es sind eben zwei verschiedene Aspekte vom Gleichen. Und wir sehen das, wenn wir nochmal in den Garten Eden schauen, sehen wir das auch dort. Was hat Gott getan? Nun, er hat Adam und Eva in einen wunderschönen Garten hineingetan. Er hat auch diesen Baum, dieser schöne Baum von der Erkenntnis vom Guten und Bösen geschaffen, der auch schöne Früchte hatte. Da war keine Sünde an diesem Baum, Gott hat das geschaffen. Er hat Adam und Eva Freiheit, Willensfreiheit im Garten Eden gegeben. Und er hat auch alles in seiner Vorsehung geführt, so dass dann die Schlange sie versuchen konnte. Und in all dem hat Gott sie geprüft, aber er selbst hat sie nicht zum Bösen verlockt. Das war die Schlange. Hier sehen wir zwei Aspekte. Das eine tut Gott, das uns manchmal in schwierige Situationen hineinführt, aber er selbst tut nicht die Verlockung und die Verführung. Das tut der Satan oder die Welt oder eben unser eigenes Fleisch. Ein zweites Beispiel finden wir bei David. Ein Beispiel nicht Bathsheba, dort hat er natürlich auch gesündigt und man könnte viel darüber reden, aber am Ende des Lebens von David sündigte er nochmals sehr schlimm. Wir lesen in 2. Samuel Kapitel 24, dass er von Gott gereizt wurde, um Israel und Juda zu zählen. Das ist interessant. Und dort heißt es, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel. Also wir sehen, Gott war zornig mit Israel und er handelte in seinem richterlichen Handeln. Und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und nun könnte man denken, als ob Gott kam, diesen Gedanken in das Herz hineinlegte von David, die Sünde fast schon hineinlegte von David, dass er in seinem Stolz anfing, das Volk zu zählen. Aber damit wir das nicht falsch verstehen, haben wir auch eine Parallelstelle. In 1. Chronik, Kapitel 21, Vers 1. Wer hat nämlich dann die Verführung und Verlockung gemacht? Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Und jetzt sehen wir etwas, wie Gott in seiner Vorsehung führt und schlussendlich seine Vorsehung, sein Ratschluss zustande kommt. Aber er ist nicht derjenige, der die Verlockung tut. Es war Satan, der es tat. Wir sehen diese zwei Aspekte. Nun bist du vielleicht noch nicht überzeugt davon, dass Gott uns auch in Versuchung hineinführt. Wiederum, er tut nicht die Verlockung oder die Verführung, aber er führt uns in die Versuchung hinein. Und ich glaube, ich habe ein entscheidendes Argument, wo wir sehen können, dass Gott das sehr wohl tut. Und mit wem tat er das? Ebenso mit seinem geliebten Sohn. Matthäus 4, Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist, vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, damit er die Sonne genießen kann? Nein. Damit er vom Teufel versucht würde. Und jetzt könnte man denken, vielleicht war es ein bisschen ein passives Leiden. Nein, Markus 1, Vers 12. wird noch mehr eigentlich Betonung gesetzt auf das, was Gott tat. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und das Wort dahinter ist, er warf ihn in die Wüste hinaus, der Geist Gottes. Ja, Gott führte den Herrn Jesus Christus und führt uns manchmal in die Versuchung hinein. Er ist nicht derjenige, der verlockt oder verführt. Er ist aber derjenige, der manchmal die Situation in seiner Vorsehung genau so plant, dass wir auch in eine Versuchung hineinkommen. Er hat die absolute Kontrolle über unserem Leben. Nun steht natürlich die große Frage im Raum, warum? Warum tut das Gott? Warum tut das Gott? Ist das nicht unbarmherzig, lieblos, hartherzig? Nun, zuerst einmal müssen wir sagen, wenn Gott das mit den Ungläubigen tut, dann tut er es, um sie zu richten. Um sie zu richten. Er kann das sehr wohl tun. Durch Sünde von anderen, die Sünden von manchen Menschen zu richten. Und durch die Sünde von David übrigens, in 2. Samuel 24, wurde das Volk gerichtet. Und das war ein Plan Gottes. Er kann durch Sünde andere Sünde richten, in seinem richterlichen Handeln. Oder zum Beispiel Pharao. Er wurde auch von Gott versucht, somit dass Gott ihn richten konnte. Aber wie sieht es bei den Christen aus? Wie sieht es bei den Christen? Warum tut das Gott mit den Christen? Das Gericht ist ja schon über den Herrn Jesus Christus ergangen. Es ist ja nicht ein Gericht, das über uns kommt, wenn er das tut. Das stimmt. Aber was Gott weiterhin tut in unserem Leben, dass er uns züchtigt und erzieht. Dass er uns züchtigt und erzieht. Und es gibt eine wunderbare Stelle in 5. Mose, Kapitel 8, wo Gott darüber am Reden ist, wie er das Volk Gottes in der Wüste auch prüfte und erzog. 5. Mose, Kapitel 8, dort heißt es, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und das tut Gott durch die Prüfung. Und was er hier sagt, was er mit dem Volk Israel durch die Prüfung tat, ist zum einen, dass er sie demütigte. Und liebe Geschwister, wir denken oft viel, viel besser über uns selbst, als wir wirklich sind. Und wir denken, wir sind viel besser, als was natürlich dann auch Gott sieht. Und er muss uns oft demütigen, dass wir wieder auf den Boden der Realität zurückkommen. Das tut er in liebevoller Art und Weise, ist immer bei uns, jederzeit. Er lässt uns nie fahren, er ist ein guter Vater. Er macht es genau richtig, mit dem genau richtigen Gleichgewicht. Nicht wie vielleicht menschliche Väter, die eigentlich immer nur ein bisschen zornig sind. Nein, er tut es wirklich mit der tiefsten Liebe, um uns zu demütigen und dann, wie es auch hier heißt, uns erkennen zu lassen, dass wir eben nicht vom Brot alleine leben, also heißt nicht nur von den Dingen in dieser Welt leben, sondern dass wir von Gott abhängig sind. Dass wir näher zu ihm gezogen werden. Dass wir näher zu ihm eigentlich getrieben werden, unsere Abhängigkeit sehen. Und das ist genau das, was mit diesem Gebet auch geschieht. Wenn wir dieses Gebet beten, diese sechste Bitte, dann merken wir immer wieder, wie abhängig wir von Gott sind. Er züchtigt uns, er prüft uns und er lehrt uns eben. Und er tut das nicht, weil er uns hasst Oder er tut es auch nicht, weil er es gerne tut, sondern weil es notwendig ist, noch in unserer Sünde. Weil es notwendig ist. Genauso wie ein guter Vater, der seine Kinder unglaublich lieb hat, vielleicht manchmal Nein sagen muss, manchmal Konsequenzen zeigen muss, auch wenn er es nicht gerne tut. Ist nicht grausam, ein guter Vater. Er hat nicht Freude daran, wenn er bestrafen muss. Genauso ist es bei Gott. Und darum heißt es in Hebräer 12, Vers 6, eigentlich das aufgreifen, was in 5. Mose 8 gesagt wird. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt den Sohn, den er annimmt. Das kann falsch verstanden werden, natürlich. Aber Gott macht das genau richtig. Mit der richtigen Liebe, mit dem richtigen Gleichgewicht. Ja, Gott führt uns manchmal in die Versuchung hinein. Nun aber, warum sollen wir dann noch beten für uns nicht in Versuchung, wenn er ja auch so oder so alles in seiner Vorsehung tut? Und das bringt uns zum dritten, zum letzten Punkt, die Bewahrung. Die Bewahrung. Nun, zuerst einmal müssen wir ganz klar sehen, dass Gott in seiner Vorsehung, in seinem Ratschluss gerne die Gebete erhört. Und wenn wir das Beten in der Abhängigkeit von Gott, dass er auch in seiner Gutmütigkeit dieses Mittel gebraucht, dass wir noch weniger in die Versuchung hineingeraten. Weil wir uns ja immer wieder bewusst sind, dass die Versuchung ganz nahe ist und dass wir die Hilfe Gottes brauchen. Das macht uns eben unserer Schwachheit bewusst, wenn wir das beten. Das ist einer der Zwecke dieses Gebets. Wenn wir es beten, führ uns nicht in Versuchung. Wir merken, wie schwach wir sind, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind, wie sehr wir ihn brauchen. Und eben das Zweite ist, dass es uns demütigt. Dass es uns demütigt. Denn wann sind die Versuchungen vor allem gefährlich, liebe Geschwister? Wenn wir hochmütig sind, wenn wir denken, nun, ich verstehe alles, ich kann das schon selbst und ich muss keine Angst haben vor der Versuchung, denn ich bin ja ein starker Christ. Genauso war es bei David. Zweimal, eigentlich auf dem Höhepunkt. Bathseba das erste Mal, das zweite Mal die Zählung. Stolz. Und wenn wir das beten, von ganzem Herzen, und führ uns nicht Versuchung, wenn wir immer wieder, wird uns das vor Augen geführt, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir schwach sind und wir werden gedemütigt. Und wir merken, dass wir wirklich von Gottes Schutz abhängig sind. Wir brauchen ihn. Dann auch, wenn wir das beten, ändert das unseren Lebensstil, wie ich am Anfang gesagt habe. Es ist dann schwer möglich, dass wir zum einen das beten und sagen, ich möchte den Willen Gottes in meinem Leben tun, aber dann stürzen wir uns absichtlich in die Versuchung hinein. Nein, in Gottes Güte, dieses Mittel, dieses Gebet, das hält uns auch zurück und hält uns wachsam, dass eben die Versuchungen um uns herum sind und dass wir auf der Hut sein müssen. Dann der vierte Grund, warum wir das beten, ist, dass es uns auch für Gottes Weisungen und Veränderungen empfänglich macht. Dass wir dann eben, weil wir gedemütigt werden, dass wir auch gerne hören, was Gott zu sagen hat. Denn wir wissen, wenn wir gemäß dem Willen Gottes leben, ist es vielleicht auch so, dass uns weniger züchtigen muss. Das ist nicht immer einfach zu sagen, dass wir jetzt sagen können, oh, dieser Person geht es schlecht, darum wird er gezüchtigt, und dieser Person geht es gut, darum wird er nicht gezüchtigt. Selbstverständlich nicht. Aber dennoch für uns, vor Gott, sollen wir dem Herrn so treu wie möglich nachfolgen. Denn es ist wirklich so, wenn wir von ihm weggehen und wir sind ein Kind von ihm, dann kann es sein, dass schwere Züchtigungen auf uns warten, bis wir wieder zurückkommen. Bis wir wieder zurückkommen. Und darum macht es uns empfänglicher für Gottes Lehren und Weisungen, dass wir dann so leben, wie er es möchte. Fünfter Grund, warum wir das hier dann haben, ist, dass es uns lehrt, dass das Gebet eine wichtige Waffe gegen die Versuchung ist. Dass das Gebet eine wichtige Waffe gegen die Versuchung ist. Wir kennen ja die Waffenrüstung in Epheser 6. wo wir einen Gürtel der Wahrheit haben, einen Helm des Heils, einen Panzer der Gerechtigkeit und auch Schuhe beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium und dann auch das Schwert, was das Wort Gottes ist. Aber interessant ist, wie es dann nachher heißt, dass wie wir diese Waffenrüstung anziehen sollen. Und es heißt, indem ihr zu jeder Zeit betet mit einem Gebet und Flehen im Geist. Das ist eines dieser Mittel, wie uns Gott bewahrt vor der bösen Welt, vor der Versuchung, vor uns selbst und vor Satan. Und dann sechster Grund. Nun, wenn wir das hier beten und führen uns nicht in Versuchung, sondern wir auch immer wieder an unseren Herrn Jesus Christus denken. Wie wir gesagt haben im zweiten Punkt, dass er auch in die Versuchung hineingeführt wurde. Er wurde hineingeführt, 40 Tage, 40 Nächte hat er nichts zu essen. Und dann wird ihm Essen angeboten. Wie hättest du reagiert? Hat es nicht gegessen, der Versuchung widerstanden. Am Ende ist er ans Kreuz gegangen, dort wurde er sicherlich nochmals versucht, dass er nicht ans Kreuz gehen sollte oder hinabsteigen sollte, hat er nicht gemacht. Er ist gestorben für unsere Sünden, wieder auferweckt worden. Und wenn wir daran denken, dann wissen wir auch und können uns daran erinnern, dass wir der Versuchung gegenüber nicht hilflos sind. Warum nicht? Weil wir so stark sind? Nein, weil Jesus so stark ist. Und weil wir in Christus sind. Weil wir in Christus sind. Wenn wir in Christus sind, müssen wir nicht mehr sündigen. Jedes Mal, wenn dann die gemeine Stimme des Satans oder der Welt oder unseres eigenen Fleisches kommt und uns sagt, ja, du musst es tun, was ich dir vor Augen halte, auch vor die Nasen halte, auch vor den Mund halte, du musst es tun, du hast keine Chance. Doch, ich muss es nicht tun. Ich habe sehr wohl eine Chance. Weil Christus die Welt überwunden hat. Und in ihm habe ich auch die Welt überwunden. Und ich muss es nicht tun. Darum sagt Johannes in 1. Johannes 5, die Gebote Gottes sind einfach. Weil Christus die Welt überwunden hat. Aber nur für den Christen. Wir wissen, so einfach ist es auch nicht. Aber dennoch, wir dürfen der Lüge Satans nicht glauben. Wir müssen nicht mehr sündigen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Vater bist, der uns so sehr liebt, wie du deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, geliebt hast. Und wenn dein Wort es nicht so sagen würde, dann würden wir es nie und nimmer glauben. Aber genau so ist es. Und dein Wort sagt es. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du solch eine Liebe hast und dass du in deiner Liebe uns auch manchmal züchtigst, weil du nicht willst, dass wir verwahrloste Söhne und Töchter sind, sondern dass wir mehr und mehr wie der Herr Jesus Christus werden. Und Herr, hilf uns in all diesen Vorsehungen, die schwierigen Vorsehungen auch in unserem Leben, deine Liebe dennoch zu sehen, denn deine Liebe ist hier. Und du bringst uns durch alle Täler, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Versuchungen hindurch. Und wir wissen, dass du das tust, weil der Herr Jesus Christus bereits uns vorangegangen ist. Und die Welt, die Versuchungen, die Verlockungen, die Verführungen, alle besiegt hat. Und in ihm sind wir stark genug. In ihm sind wir Eroberer der Welt. In ihm sind wir Sieger. Wir danken dir dafür. Amen. Dann singen wir das nächste Lied. Lied 209, die Strophen 1 bis 3. Mir ist der Erbarmung widerfahren.
Danke, Florian. Danke fürs Ansagen. Wir schlagen dieses Lied auf, wie angekündigt. 209, aber ich möchte dazu sagen, die Melodie, die im Buch ist, ist nicht die Melodie, die wir kennen. Wir sind letztes Mal da reingefallen. Wir singen aus Natur, aus instinktiv, wir singen die richtige Melodie. Aber das ist nicht hier, was hier steht. Also lässt euch nicht verführen. Bitte steht auf. Mir ist Erbarmung widerfahren. Konzentrieren wir uns auf diese wunderbaren Worte.
Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ich nicht werd. Das will ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat nie bekehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Sohn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit ihm selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Nicht durch Verdienst der Kreatur, Erbarmen ist Erbarmen nur, Erbarmen ist Erbarmen nur.
Strophe 3.
Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit.